Heute ist Palmsonntag. Sag das mal deinem Nachbarn. Heute ist Palmsonntag. Für die, die es noch nicht wussten. Ich muss mich nämlich noch kurz sortieren. Wir überbrücken mal gerade Zeit. Kannst auch gleich noch guten Morgen sagen und so. Genau, heute ist Palmsonntag, also der Sonntag, an dem wir uns an ein ganz besonderes Ereignis erinnern. Und zwar den Einzug von Jesus in Jerusalem, in die Stadt Jerusalem. Und es war der Sonntag der Woche, in der dann Jesus gekreuzigt werden würde. Und seine letzte Woche hier auf der Erde war das. Und das große Passafest stand unmittelbar bevor. Und aus dem ganzen Römischen Reich waren dann zu der Zeit die Juden extra nach Jerusalem gekommen, um dieses ganz große einwöchige Fest zu feiern, bei dem des Auszugs Israels aus Ägypten gedenkt wird. Und wir lesen uns mal die Stelle zusammen durch aus Matthäus. Die erste Folie geht von euch aus an oder von mir auch? Ah, genau, da seht ihr auch schon den Titel der Predigt, Jesus, ein König, dein König. Wir lesen zusammen. Matthäus, Kapitel 21, Abvers 1. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das aber geschah, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Sagt der Tochter Zion, wer ist Tochter Zion? Das Volk Israel. Ja, sagt den Juden, sagt dem Volk Israel, sagt meinem Volk: Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig, und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, was ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna, heißt Ehre sei Gott, dem Sohn Davids, also dem Nachkommen des Königs Davids. Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der? Für seine Ankündigung, dass er tatsächlich Christus war, wählte Jesus eine Zeit, als ganz Israel sich in Jerusalem versammelte. Er wählte einen Ort, an dem Scharen von Menschen ihn sehen konnten. Und er wählte auch eine Art der Ankündigung seines Auftrags, die absolut unmissverständlich war. Die anwesenden, die Juden, die kannten ja die alten Schriften in- und auswendig teilweise, also im wahrsten Sinne, die kannten die ja teilweise auswendig, und die haben sich sofort auch erinnert an Zacharia, Kapitel 9, Vers 9, was eben auch schon im Bibeltext vorkam: Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm, und er reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Also so war für die Menschen, die das jetzt sahen, die Jesus auf diese Art in die Stadt hineinreiten sehen, war schnell klar, dass er also der versprochene Messias sein müsste. Der versprochene Retter, der schon vor Hunderten von Jahren angekündigt worden war. Und nun war es ja so, zu der Zeit gab es ja auch andere Könige. Und ein Einzug von einem König sah natürlich früher eigentlich vielleicht so aus. Ich habe mal ChatGPT gefragt, und da wurde mir ein Meisterdruckwerk angezeigt. Das wurde erst im 18. Jahrhundert gemalt, aber trotzdem, glaube ich, zeigt das ganz gut, wie man sich normalerweise so einen Einzug eines Königs damals vorstellen durfte. Also natürlich kam ein König sehr prunkvoll, wenn er kam. Er kam wahrscheinlich nicht auf einem Esel, sondern eher auf einem Pferd oder sogar auf einem Wagen, gezogen von vielen Pferden, begleitet von Soldaten, begleitet von Bannern, begleitet von Beute und von Gefangenen. Und der König trug natürlich meistens dann auch wahrscheinlich ein Gewand, irgendein Kittel oder auch dann ein, bei den Römern dann so ein Lorbeerkranz oder gar eine Krone. Also da wurde ziemlich schnell normalerweise klar, hier handelt es sich um einen wichtigen Menschen. Und wie kam unser Jesus? Er kam ganz einfach, ganz demütig auf einem Esel. Und was ich hier auch schön finde, diesen Gedanken, er kam begleitet von Menschen, die ihn lieben. Nicht von Gefangenen oder von Beute, sondern von Menschen, die ihm freiwillig folgen. Begleitet von Menschen, die gerne um ihn sind. Er kam ohne Krone, ohne aufwendige Gewänder, ganz schlicht und demütig. Und ich glaube, wenn ich jetzt rumgehen würde mit dem Mikrofon und fragen würde, wie ist Jesus in dein Leben gekommen? Ich glaube, die wenigsten, keine Sorge, ich mache das nicht. Aber ich glaube, die wenigsten von euch würden irgendwie sagen, oh, ich habe eine krasse Stimme mitten in der Nacht gehört oder auf einmal habe ich die ganze Engelschar gesehen oder wie auch immer. Ich glaube, die meisten von euch würden recht einfache, schlichte Geschichten erzählen darüber, wie Jesus in euer Leben gekommen ist. Denn Gott stellt sich uns selten als Herrscher vor oder als König vor, sondern meistens klopft er ganz sanft und leise an unsere Herzenstür. Und die Frage ist natürlich, auch wenn wir ihn dann schon lieb haben und er schon in uns wohnt, klopft er auch, wenn wir mit ihm unterwegs sind, weiterhin recht sanft und leise an. Und die Frage ist, nehmen wir sein Klopfen überhaupt wahr? Oder ist unser Leben zu laut? Aber auch wenn Jesus so unscheinbar erscheint und so demütig kommt, so ist er doch König. Wir können zum Beispiel lesen in Matthäus 28, Vers 18. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Lass das mal sacken. Also Jesus hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Alle Macht, alle Gewalt. In Offenbarung heißt es, er ist der König der Könige. Also er steht nochmal drüber, ganz oben. Und er ist der Herr der Herren. Er steht über allem, ganz oben drüber. Und tatsächlich, wenn ihr ein bisschen zurückdenkt an die 10 Gebote, hat Gott auch einen, ja, wie soll ich sagen, Jesus hat irgendwie den Anspruch, aber tatsächlich, wenn er König deines Lebens sein darf, dann möchte er gerne dein einziger König sein und mein einziger König sein. In den 10 Geboten 2. Mose 20 kennt ihr wahrscheinlich oder ein paar von euch. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Gott, das Schöne jetzt hieran für dich auch erstmal, Gott beginnt immer mit Gnade, nicht mit Forderung. Erst heißt es hier, ich bin der Gott, der dich befreit hat. Und dann Gehorsam. Also Gehorsam ist immer, immer, immer die Antwort auf bereits geschenkte Rettung. Nie die Bedingung dafür. Ich darf das nochmal wiederholen. Ja, Gehorsam ist immer die Antwort auf bereits geschenkte Rettung und nie die Bedingung dafür. Aber tatsächlich, Gott duldet keine Konkurrenz. Gott will nicht der Wichtigste unter vielen sein, sondern Gott will der Einzige sein. Und jetzt kann man natürlich fragen, ja, warum fordert Gott das denn? Warum fordert Gott diese Exklusivität? Warum tut er das? Kann man mal kurz drüber nachdenken. Warum ist Gott so, ja, warum fordert er das? Ich denke, er fordert das, weil Gott weiß, dass kein anderes Wesen auf dieser Erde, kein anderer Mensch, kein anderes Wesen, keine andere Sache, kein Ding, nichts, die Bedürfnisse und die Sehnsüchte unseres Herzens stillen kann. Amen. Zu der Zeit, als es ja die 10 Gebote gab, da gab es ja zu der Zeit auch noch viele so sichtbare Götter. Ne, da hat man sich Statuen gemacht und Figuren und die wurden angebetet. Jetzt heute in unserem Kulturkreis, wir kennen das so kaum noch, wobei es gibt so Talismänner, Amuletten vielleicht oder jemand baut vielleicht zu Hause so eine Figur auf, aber so insgesamt sieht man das hier eher selten. Bei uns sind Götter unsichtbar meistens. Das heißt, man kann sie nicht gleich sehen, man kann sie nicht so leicht erkennen. Und deswegen deine Frage an mich und dich: Woran erkennst du Könige in deinem Leben? Und eine Frage, die uns dabei sicherlich helfen kann, wenn wir uns überlegen, ist Gott wirklich der König meines Herzens und meines Lebens? Ist er denn eigentlich die letztgültige Autorität in meinem Leben? Ist er der Geschäftsführer? Ist er eigentlich der Vorstandsvorsitzende meines Lebens? Dann glaube ich, ist halt das Ding, das ist uns oft nicht so direkt bewusst. Ja, ich glaube, dass andere Götter oder Götzen oft nicht plötzlich in unser Leben kommen, sondern oft kommen die Schritt für Schritt langsam in unser Leben hinein und nehmen langsam Raum in unserem Herzen, in unseren Gedanken ein. Und wie gesagt, ich glaube, es gibt ein paar Fragen, die uns dabei helfen können, zu überlegen, wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, habe ich eigentlich neben Jesus eigentlich noch andere Könige in meinem Leben? Oder auch wenn du noch nicht mit Jesus unterwegs bist, lohnt sich sicherlich diese Fragen. Woran denkst du ständig? Also ich habe hier mal einen Kompass dabei. Ich glaube, ihr alle kennt einen Kompass, oder? Also den können wir ja, also ihr seht ihn jetzt nicht so gut. Ich habe leider keinen riesigen Kompass, nur so einen kleinen. Aber ich kann den ja in die Tasche stecken und kann den schütteln und kann alles Mögliche mit meinem Kompass machen. Aber wenn ich den öffne und halte ihn still und warte und halte ihn gerade und still, was wird passieren? Wohin wird die Nadel zeigen? Nach Norden, hoffentlich. Also, der Kompass wird sich immer wieder nach Norden ausrichten, dann, wenn er zur Ruhe kommt, ne? Und ich glaube, ein guter Gradmesser zu gucken, wohin wandern denn eigentlich meine Gedanken, dann ist vielleicht die Frage, wohin wandern deine Gedanken, wenn sie zur Ruhe kommen? Also, du liegst abends im Bett und kommst zur Ruhe. Oder du fährst Auto und hast keine Predigt an, sondern du lässt deinen Gedanken freien Lauf oder du gehst spazieren. Wohin wandern deine Gedanken? Oder kommst du eigentlich nie zur Ruhe, weil du immer ein Handy in der Hand hast, permanent abgelenkt bist und Unterhaltung zu deinem König geworden ist? Worum dreht sich dein ganzes Denken und Handeln? Und klar, das hat jetzt auch mit meinem Beruf zu tun und dem Kontext, in dem ich bin, aber was mir persönlich auffällt, ist, dass jetzt, wie gesagt, auch beruflich bedingt, aber dass es zum Beispiel viele Mütter gibt, wo sich alles nur um die Kinder dreht. Alle Gespräche, alle Gedanken, der ganze Tagesablauf, alles richtet sich ausschließlich und nur nach den Kindern. Und da frage ich schon so ein bisschen vorsichtig, sind die Kinder vielleicht deine Könige geworden? Letztens hatte ich auch ein Gespräch mit einer Frau, wo ich regelrecht den Eindruck hatte im Laufe des Gesprächs, dass diese Frau, also es ging um ihr Kind und eigentlich, ja, ich sage es jetzt einfach, wie es ist. Ich hatte am Ende wirklich ganz massiv den Eindruck, und auch nicht nur ich, sondern die anderen Personen, die auch beim Gespräch dabei waren, dass die Person eigentlich unbedingt ein krankes Kind haben wollte. Also, weil wir hatten eine ganz andere Position vertreten und gesagt, wir nehmen das hier ganz anders wahr. Aber diese Mutter wollte unbedingt, dass es Diagnosen gibt, dass das Kind was hat, dass es krank ist. Und das macht mich traurig und es erschreckt mich, wenn teilweise vielleicht sogar eine Krankheit unbedingt da sein muss, weil man sich über eine Krankheit identifiziert oder weil man ja darüber irgendwie auch vielleicht seine Handlungen rechtfertigt. Und ich glaube, wir dürfen einfach uns da ganz offen reflektieren, darüber nachdenken. Oder auch, wofür opferst du deine Zeit und dein Geld? Worin investierst du dein Geld? Wofür gibst du es aus? Kurzum. Denn wir lesen ja auch in Matthäus, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Deswegen ist es eigentlich eine ganz gute Messlatte, wo dein Geld reinfließt. In deine Klamotten, in deine Freizeit, in deinen Urlaub, in deine vermeintliche Sicherheit, wo fließt dein Geld hin? Vielleicht auch in deinen Körper, auch die Zeit ist natürlich ein Messer. Wofür hast du immer Zeit? Wofür hast du am Ende immer Zeit? Vielleicht, wie gesagt, auch dein Körper, dein Aussehen, deine Fitness, deine Karriere, deine Bedürfnisse. Also letzten Endes für dich selbst. Vielleicht hast du vor allen Dingen auch immer viel Zeit für dich selbst. So als Frage an uns. Oder auch, was irgendein Gradmesser sein kann, vielleicht um Könige oder Götzen im Leben zu erkennen. Was kontrolliert deine Gefühle? Was kann deine Stimmung sofort kippen unter Umständen? Wovon hängt dein Selbstwert ab? Wenn Lob dich zum Beispiel hochzieht und Kritik dich runterreißt, dann hat Anerkennung vielleicht recht viel Macht über dich zum Beispiel. Ja? Oder wenn du dich dann besonders gut fühlst, wenn du wieder geshoppt hast und viel eingekauft hast und dann ist irgendwie, fühlst du dich besser. Oder wie auch immer. Ja? Also wenn wir anderen, das Ding ist, glaube ich, wenn wir anderen Königen und, oder Götzen in unserem Leben, wenn wir die zulassen, drücken wir damit ja letzten Endes aus, dass wir Gott nicht ganz vertrauen und er nicht wirklich der König unseres Herzens oder Lebens ist. Aber es ist ja eigentlich so, wenn wir ehrlich mit uns sind, ne, wenn wir uns so unterhalten, wenn wir darüber nachdenken, dann wissen wir alle, dass diese Könige oder Götzen wie Leistung, Anerkennung, unsere Kinder, unsere Fitness, unser Erfolg, unser Reichtum, unser Partner, wir wissen alle im Kopf, glaube ich, dass uns das niemals langfristig glücklich macht. Oder? Das wissen wir eigentlich. Und trotzdem sind wir manchmal dann überrascht, wenn wir dann irgendwie in den Nachrichten irgendwie bei bei solchen Promi-News irgendwie hören, einer, der so irgendwie berühmt ist und erfolgreich und so viel Geld wie Heu hat und so, wenn man dann hört, der ist abgerutscht in Drogen oder die Person hat sich sogar das Leben genommen, dann sind wir trotzdem oft so, wie kann das denn sein, der hatte doch alles und so. Wir kennen Sätze wie, das letzte Hemd hat keine Taschen oder Schönheit vergeht. Wir wissen das vor allen Dingen oft in unserem Kopf, wir wissen im Kopf, dass keine dieser Götter uns jemals das geben kann, wonach wir uns wirklich sehnen, nämlich Frieden, Identität und dieses Ankommen, nach Hause kommen. Und jetzt darfst du mal durchatmen, das war jetzt vielleicht ein bisschen irgendwie anstrengend, darüber nachzudenken und auch nicht so freudig, aber ich möchte ja auf was ganz Bestimmtes hinaus, und zwar, warum es sich lohnt, Jesus als König anzuerkennen. Denn Jesus ist dieser König, bei dem wir tiefen Frieden finden. Es lohnt sich, Jesus als König anzuerkennen, weil er der einzige König ist, der dich vollkommen liebt und der dich wirklich gut regiert. Und zwar mit Durchblick für dein ganzes Leben und deine Ewigkeit sogar. Er ist der König, der zuerst für dich stirbt. Jesus zog in Jerusalem ein, nicht um sich dann groß feiern zu lassen und um gekrönt zu werden als König, sondern er zog in Jerusalem ein. Warum? Um dort zu sterben. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Er hat unsere Schuld stellvertretend getragen und dadurch vergibt er wirklich. Und er vergibt dir und mir auch das, was du dir selbst nicht verzeihen kannst. Ich glaube, viele von uns wissen, wie es sich anfühlt, wenn man Schuld und ein schlechtes Gewissen fühlt und hat und das mit sich rumträgt. Ich meine, gleichzeitig muss man sagen, leider, glaube ich, wissen das heute nicht mehr ganz so, nicht mehr alle, weil in unserer Gesellschaft natürlich viel relativiert wird und man sich selbst auch gerne durch Unterhaltung am Handy, bei Netflix, bei Wein und Bier und auf Partys und auf Weinfesten gerne ablenkt. Aber dennoch gibt es Dinge, die man getan hat, die man zutiefst bereut und nicht mehr rückgängig machen kann, wo der Schaden unwiderruflich ist. Einer unserer Jungs hat jetzt vor kurzem, war einer unserer Jungs ganz anders als sonst. Er war total anhänglich, in der Schule war er von Heimweh geplagt, hat uns das mittags erzählt, er hätte Heimweh in der Schule gehabt, hätte geweint, war sehr bedrückt. Und dieser Zustand hielt mehrere Tage an und wir haben das natürlich wahrgenommen, haben mit ihm immer wieder gesprochen und gefragt, was ist denn los, woran liegt das denn? Und er hat immer gesagt, er hat Heimweh, er weiß nicht und war sehr anhänglich. Und wir konnten das nicht so richtig einordnen. Auch die Lehrerin hat uns schon angeschrieben, er sei in der Schule so traurig. Und dann durch Zufall erfuhren wir dann, dass eine größere Sache kaputt gegangen war. Wir hatten das nicht mitbekommen, nicht in unserem Haus. Und dann habe ich mir einen Reim drauf gemacht und dann haben wir mit ihm gesprochen, haben gesagt, kann das sein, dass dir das kaputt gegangen ist? Fing sofort an zu weinen und ihm war das kaputt gegangen tatsächlich und er war tagelang mit diesem schlechten Gewissen unterwegs gewesen und deswegen so bedrückt. Und als wir dann ihm unsere bedingungslose Liebe zugesagt haben und ihn in den Arm genommen haben und gesagt haben, es ist nicht schlimm und wir bringen das in Ordnung und wir bringen das mit dir zusammen in Ordnung und wir sind nicht böse auf dich, flossen Tränen der Erleichterung. Und es war für uns ein richtiger Schlüsselmoment. Wir haben gesagt, guck, das ist so krass, er war mehrere Tage so bedrückt und als das endlich gelöst wurde und wir ihm diese Vergebung zusprechen konnten und ihm sagen können, wir lieben dich, egal was du machst. Und es war natürlich auch ein guter Moment, um ihm zu sagen, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass dir was Größeres kaputt gegangen ist. Vielleicht, wenn du älter bist, Kate, vielleicht mal, es gibt mal einen ganz großen Schaden. Bitte sag's uns immer. Und es gibt nichts, was du tust, wann wir dich nicht mehr lieben würden. Und Leute, das ist die Liebe Jesu zu dir. Es gibt nichts, was du tun kannst, wirklich nichts, was seine Liebe zu dir schwächt. Oder wo er sagt, so, jetzt reicht's mir. Das gibt es nicht. Und du darfst diesen Frieden und diese liebende Vergebung von Jesus erleben und annehmen, selbst mit Dingen, die du dich kaum traust, jemandem zu sagen. Wenn da was ist, was dich schwer bedrückt, weil du denkst, ich kann das nie wieder gut machen. Ich sag dir, Jesus hat es wieder gut gemacht. Er hat das getragen für dich und du darfst es ihm sagen und er wartet darauf, dir das zu vergeben. Und dir Freiheit auch zuzusprechen darüber. In ihm haben wir, Jesus ist der König, der vergibt, der dir deine Last nimmt und dich von ihr freispricht. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Amen. Amen, Amen. Ich kann dich nur einladen, deine Last, dass das, was dich drückt, bei Jesus abzuladen und bei ihm loszuwerden. Und manchmal hilft das natürlich auch, und Gottes Wort sagt das auch, dass wir, daher kommt ja auch die Buße in der katholischen Kirche, dass es natürlich manchmal hilft, wenn es sich um was sehr Gravierendes handelt oder so ist, vor jemandem zu bekennen. Ja, dass du es für jemanden geht, deines Vertrauens, der mit Jesus unterwegs ist, und dass du dort auch Schuld bekennst, gemeinsam um Vergebung bittest und dadurch dann aber auch dich immer innerlich wieder darauf berufen kannst, ich habe damals Jesus das gesagt mit dem und dem zusammen und es ist mir vergeben. Warum es sich noch lohnt, Jesus als König anzuerkennen, denn er ist mächtig genug, um dein Leben zu halten. Wir hatten es vorhin schon, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wie gut ist es zu wissen, dass jemand über dein Leben wacht, der alles weiß, der alles kann, und dass dieser Gott an deiner Seite ist und du dadurch nie alleine bist. Warum es sich noch lohnt, Jesus als König anzuerkennen, denn er führt dich nicht in Knechtschaft, sondern in Freiheit. Wenn euch nun der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Wir wissen von all den anderen Göttern oder Königinnen in unserem Leben, dass sie oft in Knechtschaft führen, oder? In Sucht, in Abhängigkeit. Ich weiß nicht, manchmal bleibe ich ja hängen, ich muss es jetzt gestehen, manchmal bleibe ich hängen bei so Berichten im Fernsehen von Leuten, die starten mit einer Schönheits-OP und irgendwann bei 8 Schönheits-OPs sind oder bei 10. Hat jemand sowas schon mal geguckt oder bin ich die Einzige, die sowas guckt? Ich bin vielleicht... Oh, der arme Jakob, der muss ja mit mir gucken, wenn ich sowas gucke. Sonst guckt das wohl keiner. Gut für euch. Ich gucke sowas manchmal und es ist wie bei so einem Unfall. Kennt ihr das? Wie bei so einem Unfall. wenn du eigentlich nicht hingucken darfst oder willst, aber du musst hingucken, weil du es nicht fassen kannst. Und die sehen dann oft, dann denkst du so, wie schön die mal waren. Und dann fangen die mit der ersten OP an und dann die zweite und die dritte und die vierte. Und sorry, werden immer hässlicher, darf ich das sagen? Also wirklich, und die sagen dann aber auch selbst, es ist eine Sucht. Es ist eine Sucht nach Schönheit und nach Optimierung. Okay, kurzer Ausflug. Also, wo war ich? Ich war eigentlich dabei, dass es andere Könige gibt, jetzt in dem Fall eben das Äußere zu optimieren, die echt zu einer krassen Sucht führen können. Und wir wissen das auch mit all den anderen Themen, die uns beherrschen können und dann irgendwann echt zu Herrschern in unserem Leben werden können. Warum es sich noch lohnt, Jesus nachzufolgen? Er kennt dich besser als du dich selbst. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen. Und ihr Lieben, Jesus enttäuscht am Ende nie. Menschen enttäuschen, Ideen enttäuschen, Gemeinden enttäuschen, Projekte enttäuschen, Träume zerplatzen, Beziehungen können enttäuschen und zerbrechen, aber Jesus nicht. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe, auch in Ewigkeit. Ich möchte dich fragen heute Morgen, möchtest du vielleicht Jesus ganz neu in dein Leben einladen oder wieder neu? Seit ich mich jetzt mit der Predigt beschäftigt habe, seit Anfang der Woche, habe ich auch für mich mal angefangen zu üben, auch wieder ganz bewusst morgens, wenn ich wach werde oder im Laufe des Tages immer wieder auch zu beten, Jesus sei mein König. Sei du der König über meine Gedanken, über meine Entscheidungen, über meine Schritte, die ich gehe, also wie ich mich entscheide, was ich tue im Alltag. Ihn wieder ganz bewusst auf den Thron meines Lebens zu setzen. Und dazu möchte ich uns heute Morgen einladen, dass wir das machen. Wenn du das möchtest, natürlich ist es eine Einladung. Ich habe versucht, dafür zu werben, wie wunderbar dieser Jesus ist und warum es sich lohnt, ihn auf den Thron des Lebens zu setzen. Und ich möchte jetzt einfach eine Zeit der Stille nehmen, in der wir zwei Minuten, jeder für sich alleine vielleicht nochmal über diese Fragen nachdenkt. Und alleine im Inneren kannst du ins Gespräch mit Gott kommen. Und darüber nachdenken, habe ich vielleicht mittlerweile andere Könige in meinem Leben zugelassen, die viel Zeit, Raum, Geld einnehmen und sitzt vielleicht momentan gar nicht mehr Jesus auf dem Thron meines Lebens. Es ist einfach ein Angebot. Wir wollen eine Zeit der Stille nehmen, wo wir darüber nachdenken und dann startet ein Video. Und in diesem Video, das ist von The Chosen, der Einzug von Jesus in Jerusalem. Und das möchte ich jetzt noch zum Schluss sagen, als Jesus in Jerusalem einzog, da riefen die Leute ja, Hosianna, Ehre sei Gott in der Höhe. Und das fand ich in der Vorbereitung ganz spannend, dass Hosianna ursprünglich hieß, ach Herr, hilf. Oder auch wörtlich, hilf doch, rette doch. Das kommt ursprünglich aus Psalm 118, Vers 25 und 26. Ach Herr, hilf. Ach Herr, lass wohl gelingen. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Das heißt, das Ach Herr, hilf heißt auf Hebräisch Hoshiana. Hoshiana. Und aus diesem Hoshiana wird dann Hosianna. Also, als Jesus in Jerusalem einzieht, rufen die Leute Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Das heißt, hier passiert zweierlei gleichzeitig. Einerseits rufen die Leute also, rette uns, Sohn Davids, Nachkomme Davids, wir erkennen dich an als Retterkönig. Und gleichzeitig rufen sie also auch, gelobt seist du, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und das wünsche ich mir für heute Morgen, dass wir beten, Herr, rette mich von dem ich denke, dass es mir gut tut und wem ich so viel Zeit und Raum und Geld schenke, statt dir. Und gleichzeitig aber auch, zieh ein, König Jesus, zieh ein, gelobt seist du, gepriesen seist du. Und es kommt auch gleich in dem Video ganz toll rüber, wie ich finde. Und ich lade euch ein, jetzt, wie gesagt, einfach für euch jetzt Zeit der Stille zu nehmen und dann lasst das Video auf euch wirken und dann haben wir noch was Tolles danach vor. Ich leite vielleicht ein mit einem Gebet. Herr Jesus, danke für deine Gegenwart. Danke, dass du hier bist. Rede du zu jedem Einzelnen von uns.